Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Lankes. Also erstmal danke, dass ich einen Vortrag halten sollte und darf. Mir war nicht ganz klar, also den Background von den ganzen Leuten. Deswegen ist ein Teil, glaube ich, sehr rudimentär. Vielleicht ein Teil ein bisschen sehr viel Code-lastig. Ihr müsst mir da ein bisschen helfen. Also wenn Fragen sind, direkt stellen und Feedback geben, weil damit man weiß, was zu viel in die Details geht und was vielleicht zu oberflächlich ist. Gut. Ja, erstmal zu meiner Person. Ich bin im Alter, da fängt man so ein bisschen immer rückwirkend alles zu sehen, was ich so mache und getrieben habe und warum ich jetzt auf einmal mit Rust mich beschäftige. Ja, ich bin bestimmt 20 Jahre an der RWTH und mache nicht immer 20 Jahre das Gleiche, aber in der Lehre ungefähr schon. Das ist immer Systemsoftware gewesen und insbesondere auch Modifikation fürs Hochleistungsrechnen. Ich mache auch einen kleinen Unikernel. Das sind so Kernels, die gerade im Cloud Computing relativ populär sind, wo man eben nichts anderes hat außer seine eigene Anwendung. Es gibt da eigentlich sonst nichts. Es macht nur die eine Anwendung, läuft. Und ich habe die Uni verlassen und hatte damals Kenntnisse C, C++, Assembler, ja und eigentlich Java. Und dann habe ich eben angefangen zu arbeiten. Was hat sich denn so in den letzten 20 Jahren für mich geändert? Relativ viel. Ja, Git kannte ich damals nicht. Also als ich von der Uni kam, das war für mich alles Neuland. Da war ich froh, dass ich SVN beherrschen konnte. Social Coding hat sich dann bei mir auch rudimentär viel geändert. Continuous Integration, testen und das Ganze drumherum und Pakete bauen, automatisiert. Das hat sich die Arbeitsweise schon grundlegend geändert. Code Coverage ist für mich ein neues Thema gewesen. Dann gibt es schöne Programmiersprachen, Go und Julia, die sind alle neu hinzugekommen. Auch so eine Betriebssystemwelt hat sich geändert. Also das Zitat, Linux wurde zum Windows der Akademiker, das stammt nicht von mir, das stammt vom BSD-Entwickler. Und es stimmt so auch zumindest im HPC, da gibt es nichts anderes mehr. Ne? Was Vor- und Nachteile hat. Wir haben da quasi eine Monokultur. Warum erzähle ich das? Was sich nicht geändert hat, eigentlich Betriebssysteme haben sich auch weiterentwickelt, aber grundlegende Konzepte sind ungefähr gleich geblieben. C ist bis auf ein paar Spezialfälle eigentlich immer noch die dominierende Sprache. Zumindest alle großen Betriebssysteme sind C geschrieben. Die Folien kann man sich gerne mal runterkopieren später. Der Link, der dahinter liegt, ist ein Diskussionsbeitrag in der NetBSD-Community, wo sie mal diskutiert haben, was anderes zu nehmen. Zum Beispiel Rust, für Treiber. Der Aufwand, die Toolchain zu wechseln, die über historisch 20 Jahre gewachsen sind oder noch länger, 40 in Unix, ist eben nicht trivial. Und dementsprechend sehen die das uns unrealistisch an. Aber ich so als Entwickler, wenn ich jetzt eine Anwendung entwickeln würde, ich würde ja jetzt nicht mehr C nehmen. Also weiß ich nicht. Also eine normale Anwendung würde ich nicht mehr in C schreiben. Und dementsprechend kann man sich schon fragen, ob man nicht mal was anderes machen kann, insbesondere bei Kernels, die etwas kleiner sind und eben nicht so für alles ausgelegt sind. So, dann habe ich mal versucht, ein bisschen auszuschreiben, was ich mir denn wünsche. Oder erstmal die Vor- und Nachteile von C. Warum hat sich das C immer noch das beliebteste? Es ist nun mal dafür gemacht worden. Ne? Also Dennis Ritchie, der das C entwickelt hat, hat auch das Unix erfunden quasi. Und dementsprechend ist es eine Geburtsstätte und ist es quasi nur für die Betriebssystementwicklung gemacht worden. Dementsprechend passt das schon mal super. Ne? Man kann so ziemlich alles machen. Freiheitsgrade sind relativ hoch. Ich muss nicht großartig mich an Regeln halten. Ich habe auch kein Overhead. Aber dafür, dass ich mich an keine Regeln halten muss, ist es auch relativ fehleranfällig. Und testen dauert extrem lange. Und natürlich, wenn man sich so vergleicht mit modernen Programmiersprachen, wo man sich so weiß nicht, Erweiterungen so runterlädt, bei Go, dann sagt man Go Get und dann holt man sich eine Library runter und benutzt die einfach. Das ist in C ja nicht so trivial machbar. Und dadurch dupliziert man auch alles viel. Also man fängt nicht an, irgendwelche Sachen wiederzuverwenden, sondern man schleppt es einfach mit. Also jeder Kern hat seinen String-Commi, Mem-Commi, Quicksort, lineare Listen, alles wird im Kern verwaltet und dann alles nochmal im User Space. Und so, klar, kopiert man voneinander unter Einhaltung der Lizenzbedingungen ab, aber es ist letztendlich, schleppt man viele Altlasten mit sich rum, die eigentlich gar nicht nötig sind. Und die moderne Programmiersprache ja sowieso in seiner Laufzeitumgebung mitliefert. Ja, was hätte ich denn gern? Ich hätte kein Overhead. Ne? Also ein Betriebssystem ist eine Verwaltung. Ja? Und Verwaltung sollte man nicht merken. Ja, verwaltet Ressourcen und dementsprechend ist ein Overhead schon ein Killerkriterium. Klar, Sicherheit ist auch wichtig, aber nicht unbedingt ein Verkaufsargument. Ja? Overhead wird immer, Effizienz wird immer höher geschrieben. Kann man sich darüber streiten, ob das richtig ist, aber es ist meistens so. Ich will auch nicht alles neu schreiben. Also so in meinem Kontext, Scheduler neu schreiben oder sowas, ist alles okay, aber ich fange jetzt nicht an, TCP-Stack neu zu schreiben. Den würde ich gerne wiederverwenden. Den gibt es in C, gibt es auch relativ viele. Und dementsprechend ist eine einfache Integration von C wichtig. Ich hätte gerne, dass man mir hilft bei so Wettlaufsituationen vermeiden. Das machen wohl in Programmiersprachen. Auch Pointer. Das heißt, die sollten nicht Nirvana zeigen, sollen immer auf eine gültige Referenz zeigen, Pufferläufe sollen der Compiler erkennen. Das ist so meine Wunschvorstellung und das machen ja auch moderne Programmiersprachen. Also Go zum Beispiel ist das auch eigentlich gar kein Thema. Aber ich möchte kein Garbage Collection haben. Kann man sich ein bisschen drüber streiten. In Garbage Collection könnte man auch im Kernel realisieren, aber dann hat man immer was im Hintergrund laufen, der ein bisschen Overhead erzeugt, den man nicht unter Kontrolle hat, wann er startet und was tut. Dann kann man bestimmt geschickte Techniken machen, aber letztendlich wäre es mir am liebsten, dass ich kein Garbage Collection habe. Und oh Wunder, Rust macht das, deswegen interessiere ich mich für Rust. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist eben so ein Beispiel für die Verwendung von Code. Das habe ich jetzt am Rust beigemacht, das gibt es in anderen Programmiersprachen auch. Aber man hat in Rust ein relativ gutes Bildsystem, Cargo genannt, und da schreibt man rein, wovon man abhängen möchte. Ja, man sagt, gewisse Crates oder Bibliotheken, wie man es auch nennt, möchte ich verwenden. In dem Fall hier zum Beispiel Word CPU-ID, das hat jemand geschrieben, um beim x86 die CPU-ID auszulesen, zu interpretieren, dann muss ich das nicht selber schreiben. Und dementsprechend kann ich sagen, ich möchte das in meiner Bibliothek haben und lade es mir runter. Jetzt geht die neueste Version oder ich kann die Version angeben und dann holt er mir das aus dem Repository runter und baut mir das da hinzu. Ja, das ist eigentlich etwas, was sehr schön ist und was so out of the box in C nicht da ist. Jetzt habe ich C++ die ganze Zeit vergessen. Das wäre ja Tool der Dinge. Ich bin kein großer Fan von C++. Das hat sich einfach bei mir in so einem Laufe der Jahre entwickelt. Für mich ist die Sprache ein bisschen overengineert. Weiß ich nicht, ob das ein richtiger Ausdruck ist. Ich habe im Laufe der Jahre, ich habe eben von der Uni mich angekommen, habe C++ eigentlich geliebt und dann im Laufe der Jahre bin ich davon weggegangen. Und deswegen gucke ich mir noch was anderen Sachen um. Ich kann auch nicht mal so begründen, warum? Also das ist für mich schwer zu sagen, weil ich auch zu lange nicht mehr C++ programmiert habe, muss ich fairerweise sagen. Gut. Okay, jetzt weiß ich nicht. Wer kennt Rust und wer nicht? Das ist eine gute Frage. Wer kennt Rust? Frag mal so. Okay, alle. Fast. Muss ich ein bisschen was zu erzählen? Ein bisschen, ja. Ich überspringe mal ein paar Folien. Okay, das ist ein bisschen bekannt. Das ist ja dadurch, dass es Firefox oder Mozilla Foundation dahinter steckt und das jetzt auch im Firefox verwendet wird, ist das auch in den Medien relativ gut vertreten. Und ist dementsprechend auch weit verbreitet. Also alle, die in Firefox benutzen, haben einen Rust-Code on board. Okay, dann überspringe ich das mal. Ja, sie versprechen eben ähnliche Performance zu haben mit C oder C++. Es gibt auch ein paar Messungen im Netz, die sind mit dem Link hinterlegt, wo das auch so ist. Benchmarks sind immer schwierig, ne? Traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber gefühlt, so was ich bis jetzt entwickelt habe, ist das schon ist das schon so? Man muss eben genau wie bei C und C++ lernen, wie man schnellen Code schreibt, dass der Compiler vielleicht für Sachen einbaut, die Performance fressen, aber das ist eben bei allen Programmiersprachen so und eigentlich passiert das schon ganz gut. Und jetzt machen wir eine sichere Speicherung. Das heißt, sowas wie eine Garbage Collection ist nötig und trotzdem habe ich eine gute eine Sicherheit, dass man nicht auf Zeigerbereiche zeigt, die ungültig sind. Das heißt, das macht ja alles zur Compile-Zeit und dementsprechend muss man sich ein bisschen daran richten, was dem Compiler entsprechende Informationen geben, damit er das machen kann. Das ist so, muss ich auch sagen, das ist eher die Rastsichtweite, wie Sie sich ansiedeln. Ob das immer so richtig ist, ist eine andere Frage. Das ist eben eine Werbefolie. Sie sind eben sicher und performant und gut. Das ist auf jeden Fall das, wo Sie Ihren Markt sehen. Gut. Ups. Ein Punkt, den ich eben aufgehalten kam von eben, ist eben eine Integration von C muss wirklich einfach sein. Also ich will eben keinen TCP-Stack neu schreiben. Und das geht im Verhältnis zu anderen Programmiersprachen wirklich sehr gut. Das heißt, man definiert einfach ein Struct. Also es ist ja keine objektorientierte Sprache. Ne? Es gibt also Structs und Funktionen und Methoden dazu. Und dementsprechend kann ich mir einfach einen Was-Struct nehmen und schreibe da oben drüber, der muss so aussehen wie ein C-Funktion, wie ein C-Struct. Und das mache ich immer mit so einer Annotationssymbol für in Rust, also immer was mit Hashtag anfängt. Und dann sorgt der Compiler dafür, dass auch ein C-Code das sehen kann und benutzen kann. Und dann kann ich entsprechend diesen Struct mit Funktionen austauschen, die in C geschrieben sind oder umgekehrt C-Funktionen können mir das geben und ich kann die verarbeiten. Also in dem Fall ist es, ich rufe eine C-Funktion auf, die heißt cprintObject, übergebe eben einen Pointer auf diesen Object und sage dann noch, wo die Bibliothek definiert ist, ein libprint2, und den muss ich einfach nur dazulegen, kann das benutzen. Und da das eben unsichere Code ist, C-Code aus Definition von Rust, muss man eben unten in der Main-Funktion reinschreiben, dass es eben unsafe ist. Die Idee ist einfach, wenn etwas nicht korrekt funktioniert, gerade bei der Speicherverwaltung, dann ist es immer der unsafe-Code. Also man muss da gucken. Gut. Das ist so für mich, deswegen erzähle ich das immer, Ownership and Borrowing, das ist eben das Speichermodell und das ist eben für mich eben etwas, was schwierig war zu lernen, weil das schon ein bisschen Umdenken benötigt. Weil im Prinzip ist es so, dass mit der Compiler erkennen kann, ob eine Referenz gültig ist, darf es eben nur eine Referenz auf etwas geben. Ja, also es muss immer eindeutig sein, welcher Pointer auf was zeigt und dann kann der Compiler sagen, jetzt wird das Objekt nicht mehr benutzt und ich schmeiße es weg. Es gibt also nur einen Owner. Und das ist in C++ nicht so. Das ist so ein Beispiel, was in C++. Wo C++-Code eben, mit dem das funktioniert. Nicht funktioniert, sondern kompiliert und benutzt. Ich lege mir in mein, ist natürlich ein bisschen konstruiert, ich lege mir in meinen Regionen, in den geschweiften Klammern, ein Objekt an, benutzt das, habe eine Referenz drauf, das X. Und natürlich, wenn ich diesen Bereich verlasse, dann wird Z weggeschmissen, weil der Kontext verlassen wird und X ist ungültig und dementsprechend würde der Compiler auf Referenzen zugreifen, die ungültig sind oder anderweitig benutzt werden können. Und gleichen Code kann man auch in Rust schreiben. Und das ist ein schönes Beispiel eben, was ein Rust-Compiler macht. Der erkennt eben, wenn man das kompiliert, dass das Objekt nicht lange genug lebt. Und wird mir dann sagen, das geht nicht. Ja, und das ist das Schöne an so einem Ownership- und Borrowing-Modell. Nachteil, es gibt nur einen Owner. Sowas wie eine lineare Liste, verkettet, doppelt verkettet, ist dann immer schwierig zu realisieren. Es geht zwar auch, aber es ist dann mit irgendwelchen nicht Templates, Trades oder Standardklassen, nee, auch nicht Klassen. Ich habe immer die C++-Notation drauf. Mit entsprechenden Objekten machbar, aber es ist nicht so intuitiv. Und dementsprechend muss man sich ein bisschen reindenken. So. Okay, dann lasse ich das aber. Ich glaube, das ist eine Grundidee, ist klar. Vielleicht, was muss man denn jetzt machen, wenn ich einen Rust-Kernel schreibe? So ändert sich am Code großartig was? Oder kann ich das out of the box nehmen? Geht natürlich nicht out of the box, aber es ist over jetzt relativ klein und ich bin nicht der Einzige, der sich da ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt einen ziemlich guten Eintrag von Philipp Oppermann als im Blogpost. Muss man einfach nur googeln, ja, nach Philipp Oppermann oder Rust Operating System. Das ist relativ häufig verlinkt und kommt sehr schnell. Es war so mein Startpunkt, Rust für einen Kernel zu benutzen, weil es mir erst darauf ging, wie einfach das ist. Ist ein Student aus, oder war damals ein Student von der Uni Karlsruhe, glaube ich, vor 2 Jahren geschrieben. Redox ist ein Microkernel, komplett in Rust geschrieben. Ich weiß nur, dass es existiert, also ich habe da jetzt nicht großartig reingeguckt. Es gibt ein paar Screenshots, scheint ganz gut zu funktionieren. Talk ist vielleicht interessanter, habe ich aber auch nicht getestet, ist aber ein komplett in Rust geschriebenes Betriebssystem für Cortex-M-Systeme, also für Embedded-Systeme, die man benutzen kann. Und das macht dann auch sehr Sinn. IoT-Devices und solche Sachen. Ja, ich mache unten, mache es ein bisschen in der Lehre und eben in meinem Unikernel habe ich auch eine Rust-Version. Und wenn man jetzt auf den Link klicken würde und dann sich angucken würde, würde man auf den GitHub-Account kommen. Wir sind gerade ein bisschen am Umzustellen. Ich weiß nicht, ob da alles out of the box funktioniert. Also wenn Interesse hat, kann man es gerne mal ausprobieren. Ich befürchte, irgendwelche Sachen sind da gerade nicht funktionstüchtig. Aber wenn Probleme sind, kann man mich gerne mal anschreiben. So, was muss man denn alles ändern? Ja, normalerweise Rust liefert eine schöne, habe ich schon einen Tippfehler gesehen, aber egal, Rust ist, liefert eine schöne Laufzeitumgebung. Die könnte ich natürlich verwenden, aber die hängt natürlich vom Betriebssystem ab. Ne? Die wird für jeden Betriebssystem kompiliert, hat dann irgendwelche System Calls drin und für den Kernel kann ich das nicht so eins zu eins verwenden. Ne? Dementsprechend muss ich erstmal definieren, dass, wenn ich Rust-Code verwende, dass das eben für einen Kernel-Space ist. Und das ist einfach das oben, das ist die erste Zeile. Ich sage, benutze keine Standard-Runtime. Ja, ein C++ läuft eigentlich sehr ähnlich ab. Da muss man das im Compiler eben mitteilen, mit einem Flag, Freestanding. Und dann ist der losgelöst vom Betriebssystem. Und im Prinzip schreibt man das direkt in der Main, quasi in der Main-Datei des Rust-Codes. Und dann ist das den Compiler klar und er wird sie nicht verwenden. Jetzt will ich ja gerne Rust-Code wiederverwenden und kann jetzt, habe ich ja schon erwähnt, nicht die Standard-Rust-Umgebung benutzen. Aber diese Umgebung ist relativ gut aufgebaut. Es gibt einen Teil eben Standard, es gibt einen Teil, der heißt Core und es gibt einen Teil, der heißt Alloc. Und der eine ist eben ja, für dynamische Strukturen da, also ist Alloc. Und Core, so alles, was sonst noch so anfällt. Und die beiden sind komplett losgelöst vom Betriebssystem. Also wenn ich die nehme, kann ich die verwenden im Kernel, ohne mir da Gedanken zu machen, dass ich irgendwas drin habe, was ein Betriebssystem drin ist. Also sowas wie Quicksort muss ich nicht neu schreiben, ist es da. Weiß ich jetzt nicht 100%, ob Quicksort da ist, aber so als Beispiel, das müsste auch problemlos funktionieren. Und das ist ein Beispiel aus meinem Code. Also da habe ich eine doppelt verkettete Liste gemacht. Da muss man Referenzcounting machen und das sind all die Tools, die man dafür braucht, sind da und kann man dann ganz einfach wiederverwenden. Was muss man denn machen? Man muss dann diese Bibliothek cross-kompilieren, sodass die eben betriebssystemunabhängig ist. Per Default ist das eben nicht so. Ja, das ist meistens auf dem Linux-System auch laufen lässt oder auf dem Windows-System eben, ist ja egal. Und ich habe eben schon erwähnt, das Build-System ist normalerweise Cargo. Und da kann man so definieren, wovon man abhängt, welche Komponenten man wiederverwenden möchte, welche Compiler-Flags man benutzen möchte. Und es gibt das Gegenstück eben X-Cargo und das X steht eben für Cross-Kompilierung. Und dann sagt man einfach, was man alles für das Cross-Kompilieren haben möchte. Die Core-Komponente ist immer dabei, das ist eben der Kern. Und in dem Fall habe ich in einer Datei definiert, dass ich noch eben diese Alloc-Bibliothek benutzen möchte. Und dann rufe ich nicht Cargo auf, sondern X-Cargo. Und dann baut er. Jetzt sieht man da rechts das Target-Device. Okay, X86 ist klar. Und dann kommt rechts mein Betriebssystemname. Und dann muss er ja irgendwie definieren, wie so das Betriebssystem aussieht. Also wie groß ist eine Ganzzahl, wie groß ist eine Fließkommazahl. Das muss alles das System kennen. Und das muss man einfach angeben. Also das ist so der einzige, wo man ein bisschen Zeit investieren muss, um die ganzen Features auszulesen. Das ist eine Konfigurationsdatei und die ist eigentlich auch nur für LLVM notwendig. Der Rust-Compiler basiert auf LLVM, damit LLVM weiß, was er eben erzeugen möchte. Ne? Also er möchte hier einen Target-Pointer haben von der 64-Bit-Breite. Ein Int ist ein C32-Bit, ich habe kein Betriebssystem da, es ist eine x86-Architektur und so weiter wird es definiert. Und ich möchte noch kein SSE benutzen, deswegen ist überall ein Minus davor, dass es nicht tut. Und das war es dann eigentlich schon. Ne? Also ich muss ihm nur sagen, wie die Architektur aussieht, ruft X-Cargo auf, sagt X-Cargo soll auch noch bauen für die Laufzeitumgebung für ja, Allokation vom Heap. Also vom dynamischen Datenstrukturen, also Alloc. Dann zieht er sich das alles aus dem Netz runter und ist dann beim beschäftigt und dann kommt's. Also dann hätte ich etwas, ich habe eine Laufzeitumgebung, okay, aber ich muss dann auch irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren. Und dann müsste ich dann so eine Printfunktion haben. Und ja, wenn ich mir das selber schreibe, muss ich so ein C, also so eine Art Printf-Äquivalent im Kernel haben. Das möchte man auch nicht hier immer neu schreiben. Dann benutzt man meistens Code wieder von Kollegen oder von entsprechenden Lizenzen, BSD oder MIT-Lizenz. Oder Stack Overflow sucht man, genau. Ah, habe ich immer meinen Code gesehen. Genau, und dann sucht man und benutzt es wieder. Ne? Weil eigentlich will man sich ja nicht damit beschäftigen. Ne? Und dementsprechend ist das ein bisschen nervig. In Rust ist es eigentlich ganz nett gelöst. Also das macht der Compiler alles. Also es wird nicht zur Laufzeit irgendwie die Argumente gepasst, sondern das macht der Compiler. Ne? Und er kann dann überprüfen, ob alles richtig übergeben sind und kann dementsprechend auch entsprechend die Ausgaben ausgeben. Und irgendwo muss man dem Compiler ja sagen, wie er jetzt die Ausgaben macht. Das ist ja kein Printf-Aufruf oder sowas dergleichen. Er kann ja keine Funktion aus der C-Library benutzen. Und dementsprechend muss man sich mal angucken, wie man das Printline definiert. Das ist ein Makro eigentlich in Rust. Und das muss man neu definieren. Und Makros und Rust sind etwas, was echt... es gibt Lesbares, sagen wir mal so. Aber prinzipiell... Ich will es jetzt nicht im Detail erklären. Also links sind dann eben die Argumente, dann kommt dieser Pfeil und dann steht da unten, rufe print auf und dann wird eben in dem Fall die obere Funktion aufgerufen und ein Backslash n dran gehängt, weil eben ein Zeilenumbruch kommen soll für ein Printline. Und letztendlich ist da oben das gleiche nochmal. Man hat dann die Argumente, leitet man weiter und man ruft eben eine Funktion auf, die Konsole repräsentiert. Und übergibt quasi das, was der Compiler gepasst hat und übergeben möchte, dieser Funktion. Und das Einzige, was ich dann noch schreiben muss, ist dann die Implementierung der Ausgabe. Ja, also die Konsole ist dann quasi ein Struct ohne Inhalt, ist einfach nur ein Struct. Und dann nehme ich mir ein Trait, also sowas wie abstrakte Oberklasse, und sage, dieses Trait implementiere ich für die Konsole. Da wird ein WriteChar aufgerufen. Das ist das, was hier quasi passiert. Also WriteFMT ist die ganze Klasse oder ganze, ich sage mal Klassen. Das fängt mit den entsprechenden Methoden. Und letztendlich ruft er aber nur ein Byte auf, weil er byteweise die Sachen aufgibt. Und ich muss dann eben nur diese eine einzige Implementierung schreiben, wie ich auf die Konsole ausgebe. Ja? Und der Rest ist macht die Laufzeitumgebung. Das ist eigentlich Wiederverwendung von Code. Mit C bin ich damit beschäftigt, Code von anderen Leuten zu verstehen und zu integrieren. Geht natürlich auch, aber das ist so etwas, was ganz nett ist und ganz gut funktioniert. Vielleicht nur als Beispiel, das will ich auch nicht in die Tiefe erklären. Dass es dann noch ansteht, ist eben auch eine Speicherverwaltung. Also man will ja nicht nur alles statisch haben, weil wir dynamisch adaptieren können. Und der Rust-Compiler soll das natürlich auch alles automatisch machen. Soll erkennen, welche Objekte nicht mehr benutzt werden und dementsprechend automatisch die Sachen entsprechend freigeben. Ja, dann muss er wissen, wie er es freigibt, wie es anfordert. Und dafür haben die eine Schnittstelle definiert, Allocator API. Und da muss eben ein Objekt registriert werden, das die, glaube ich, zwei Funktionen auch noch realisiert. Eben einmal Speicher anfordern und Speichern wieder freigeben. Ja, und das muss man einfach mal benutzen. Und das war's denn, ne? Weil dann der Rest die laufende Umgebung selber. Ne? Ich kann also dynamisch Objekte anlegen, die werden automatisch wieder gelöscht und ich muss mich da nicht großartig mit beschäftigen. Ein Kernel-Free, ein Kernel-Malloc, was es so meistens in den Kernels gibt, oder verschiedene Arten von Frees und Mallocs. Die sind alle denn schon da. Ne? Und ich muss eigentlich nur zwei Schnittstellen definieren und das macht es relativ wiederverwendbar. Und das ist dann auch, wenn man es sich anguckt, da ist auch kein, es ist kein, ist ein Standardcode. Ne? Das ist ein Standard-Rust-Code, der dann rauskommt und nicht irgendetwas, wo ich Spezialfunktionen habe, kfree, kmalloc oder sowas, wie das üblicherweise beim Kernel passiert. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim Schluss. So ein bisschen der Nachteil, oder was heißt Nachteil, das Ganze funktioniert nur, wenn man einen Nightly-Compiler benutzt. Die ganzen Features sind noch nicht im Branch drin vom der Stables. Ich komme auch nicht ganz ohne Inline-Assembler aus. Gewisse Dinge kann man dann mit Assembler dann doch einfacher machen. Das kann auch nur der Nightly-Compiler. Und da muss man mitnehmen, dass sich da eben was ändert. Das ist eben nicht stable. Und gerade diese Schnittstelle für die Speicherlokation, die ändert sich recht häufig und da muss man die immer anpassen. Das ist keine Magie, aber nervt ein bisschen. Aber es funktioniert. Und es funktioniert, bin eigentlich damit recht zufrieden. Man muss sich nur ein bisschen, so als etwas älterer Softwareentwickler, ein bisschen reindenken. Also so Try and Error funktioniert nicht mehr. Also das geht gar nicht, weil der Compiler immer meckert. Also man ist eher damit beschäftigt, den Compiler zu befriedigen, damit er endlich so einen Code liefert und den man dann testen kann. Und wenn der dann meistens da ist, dann funktioniert es auch. Eigentlich so, wie es sein sollte. Ein paar Features habe ich auch nicht beschrieben, die Compiler kann. Also zum Beispiel Interrupt registrieren, das ist als Keyboard da. Also zu sagen, die Funktion ist ein Interrupt-Händler und mach die mal, benutzt die mal. Das gibt es C bei manchen Compiler, aber nicht gängig bei allen. Das ist also nicht, soweit ich weiß, nicht im ANSI-Standard drin und dementsprechend schreibt man sich seinen Assembler-Code immer darum, damit man Interrupt-Händler definieren kann. Und das ist hier eigentlich gar nicht nötig. Man schreibt einfach ein Schlüsselwort davor und dann kann man den verwenden, die Funktion als Interrupt-Händler. Das funktioniert wirklich ganz gut. Performance habe ich noch nicht so einen richtigen Überblick. Wir haben zwar eine Abschlussarbeit drüber gehabt, die das ein bisschen evaluiert, aber so final sind die Ergebnisse noch nicht. Insbesondere ist wenn man schon einen Code überarbeitet, hat man noch ein bisschen mehr geändert als eine 1:1 Kopie der C-Variante. Das ist auch ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ich habe aber schon mal einen Rust-Talk gemacht, aber da ging es eher um Parallelverarbeitung mit Rust. Und da hatten wir auch so einen Jacobi-Solver. Der kommt genau aufs Gleiche raus, was ein GCC unter Linux schafft. Da ist eigentlich gar kein Unterschied. Also gefühlt ist es ganz gut. Und jetzt müsst ihr Fragen stellen.
Ja, und der Freund erzählt, dass es quasi so ein Interface gibt für Speicherallokation. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Linux ist, aber bei den BSDs haben die Kernel-Malloc und Kernel-Free noch so einen zusätzlichen Parameter, mit dem man quasi den Typ von dem Objekt, das man da allokiert, kann. Das ist hauptsächlich für Tracking, damit man als Benutzer sehen kann, okay, der wird gerade 4 MB für MBOX gebraucht oder der Treiber braucht 5 MB oder so. Gibt es das auch irgendwie als Interface, dass man quasi ein bisschen Statistiken darüber noch machen kann, über was gerade wie viel Speicher braucht oder sowas?
Es gibt Statistiken, ja, die habe ich aber noch nicht verwendet im Kernel. Was darüber nicht geht, ne, was auch, also ganz ohne Speicherverwaltung kommt man nicht aus, wenn ich einen Gerätetreiber registriere, dann muss meistens der Cache abgeschaltet werden, damit man direkt auf IO-Register zugreift. Und das ist alles, deckt sowas nicht ab, das ist quasi nur Heap. Und dementsprechend nur ja, dynamisch Daten anlegen. Genau, das andere ist alles für einen Gerätetreiber und dafür habe ich dann eine eigene Schnittstelle geschrieben. Ja.
Du hast jetzt mal ein Beispiel gezeigt, wie man da C-Code auf Rust aufrufen kann. Wie gut geht es denn den anderen Weg, also Rust-Code haben und den aus C-Code aufrufen? Insbesondere jetzt so, wenn man ein Betriebssystem entwickelt, dass ich zum Beispiel einfach eine POSIX-API schreibe und dann mein Userland erstmal so weiterverwenden kann, wie ich es habe?
Auch problemlos. Man definiert, also funktioniert sehr ähnlich, also wenn man jetzt die Funktion main nehmen würde und die soll von C aus aufgerufen werden, dann muss man die Mängel, glaube ich, vorschreiben, dass also die C-Calling Convention verwendet wird, also wie ein C-Compiler das auch machen müsste. Und ich glaube auch noch einen externen. Aber das muss man nachgucken, also ist, da gibt es einen Aufruf.
Ich glaube, da muss ein externes
C-Calling. Ja, und das die Mängel noch davor, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich guck mal eben.
Ich habe die Marsch mit reingenommen, weil du kannst die Funktion ja nicht aus C aussuchen, wenn sie gemailt wird.
Ja, stimmt. Also es geht, es ist problemlos.
Genau. Also du kannst auch keine Sachen benutzen, die Mailing erfordern würden, so Generics oder so halt raus, aber die kann jetzt ja auch nicht, außer CL. Das macht keiner.
Genau.
Also es geht.
Gibt es da einen Zeitplan, wann die Sachen aus Nice wieder in Release kommen, die man dafür bräuchte? Oder ist das eher so auf unbestimmte Zeit?
Ich wüsste keinen offiziellen Zeitplan, nee. Es gibt einen Zeitplan bei Rust, so welches Feature wann reinkommt. Aber soweit ich weiß, nicht in dem Bereich. Weil jetzt glaube ich jetzt, also wenn ich jetzt Mozilla immer noch als treibende Kraft ansehen würde, obwohl die Community da auch viel tut, die haben eben einen anderen Fokus. Aber also Redox macht da relativ viel Arbeit und der Philipp Oppermann auch, der ist glaube ich inzwischen bei irgendeiner Embedded-Firma und der pusht das da schon sehr. Aber ich wüsste keinen Zeitplan.
Manche Features sollen aber nicht ins Stable gehen, weil bei Stable musst du zum einen schauen, dass du, also du musst halt manche Features einfach immer wieder ändern. Und das ist so die Position der Rust-Devs da. Und gewisse Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte auch direkt in den Compiler reinlegen, das kannst du halt nicht sinnvoll wie selten machen. Und dann bleibt das halt ewig rein. Dafür brauchst du halt ein Item quasi als Feature. Aber das ist im Falle von diesen Sachen eigentlich auch ähnlich. Das ist jetzt nicht so, dass. Also, das ist halt irgendwie ein bisschen, man kann jetzt sagen, ein bisschen doof, was ist das jetzt. Denselben Mechanismus, wo es um neue Sprachfeatures wieder reinkommen.
Ich habe es, aber der Reinheit ist relativ gut. Also ich habe, glaube ich, ein einziges Mal gehabt, dass irgendeine Version nicht funktioniert hat. Es war immer sehr stabil. Das Einzige, diese Allokationsschnittstelle, die ändert sich dann doch relativ häufig und dann ist sie natürlich nicht gut dokumentiert, was sich geändert hat. Und dann braucht man ein bisschen. Aber ansonsten.
Ja. Unter anderem, weil man sich halt nicht einig ist, was eigentlich eine Allokationsschnittstelle haben soll, außer Free und Malloc so und so viele Bytes. Aber da sind sich alle einig, aber dann, was noch so passieren soll, ändert sich wahrscheinlich nochmal.
Bis jetzt war es noch kein Problem, aber es nervt ein bisschen, weil man immer, man muss dann in die Sweats suchen, was war die Intention. Ein bisschen da Doku fehlt da vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten funktioniert das alles ziemlich gut.
Kann man jetzt dann
auch so einen
Mikrocontroller
bei uns
damit programmieren? Oder gibt es welche, die das machen?
Es gibt Leute, die das machen. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber es ist eben LLVM-Backend. Und alles, was LLVM kann, sollte er können.
Also
Man muss dann eben zur Not so diese Datei, die ich da gezeigt habe, selber definieren, wenn sie nicht per Default da ist, aber ansonsten geht's.
Also nicht, dass der Code dann zu groß wird oder so, dass das so ein kleiner Flash.
Okay, Rust-Code würde ich nicht als den kleinsten bezeichnen, aber ist jetzt auch nicht gigantisch groß, denke ich. Also wenn man Release nimmt, also die Debug-Varianten, die sind auch relativ langsam und auch relativ groß, aber wenn man wirklich eine Release-Version baut, dann hält sich das alles im Rahmen. Also meine Erfahrung auf jeden Fall.
So, die Erfahrung gemacht ist, dass der Code, wenn du das Idee nicht reinkommt, wieder ebenfalls recht groß ist, weil mein Wissen war immer so, dass ja alles, was irgendwie Binary Size hochtreibt, abgesehen von nicht ganz optimaler Code-Generierung, wäre halt eigentlich die USDB.
Also sag mal so, ich vergleiche das immer mit der C-Variante und da ist C dann deutlich kleiner.
Ja.
Aber ist jetzt nichts, also es kommt kein Code raus, den ich jetzt gigantisch groß finde. Aber ich denke, das ist nicht das Problem.
Sonst hat jemand zum Beispiel von Cortex-M-Prozessoren, die auch komplett abstrahiert in der Crate, sodass man die ganzen hardware-spezifischen Sachen schön aus einer Rust-API ansprechen kann. Hm. Funktioniert dann natürlich nicht.
Beim x86, also die Sachen, wie man so ein Interrupted Descriptor Table anspricht und die ganzen Low-Level-Stuff. C habe ich sie alle selber geschrieben, da benutze ich auch was wieder. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Gut, ja.
Was für ein Debug-Tool ist denn dann noch machbar mit Rust?
Nochmal
was? Was für ein Debug-Tool, wie sieht die Situation mit Debug-Tool, außer wenn man keinen ordentlichen Kernel, also keinen nicht eigenen Kernel hat, außer man hat. Das ist ja schon gesehen, so ein bisschen, oder mit den klassischen Bootchains ein bisschen haariger, aber.
Kann ich dir nicht sagen.
Ja. Weil Rust Userland Debug geht halt, ist halt manchmal ein bisschen flaky.
Mhm. Ich habe es intensiv nicht gemacht. Und bei mir, weil ich eben Unikernels schreibe, ich habe auch so einen kleinen eigenen Hypervisor und darüber debugge ich dann. Und der hat so eine Schnittstelle dafür. Die ist noch nicht perfekt, aber da ist ein bisschen was da. Und damit komme ich immer ganz gut zurecht. Ja, das ist quasi beim x86 einfach die Bugs-Breakpoints reinsetzen. Ja. Aber ich habe es, muss ich zugeben, habe eigentlich in Rust nur Printf-Debugging gemacht. Und das hat gereicht. Also viel mehr brauchte ich nicht. Bis auf, dass es kein Printf gibt. Ja. Gut, dann vielen Dank. Thank you.